Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Kolja Rutschow, die Zeit.
Hallo Kolja, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen Schuldenbremse bzw. wegen der Berichterstattung über die Schuldenbremse. Du bist stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft wie sagt man eigentlich? Das ist jetzt die Chance.
Bei der Zeit.
Bei der Zeit. Ja, ja, okay.
Alles klar. Nee. Ist schon gut, bei der Zeit.
Würdest du, ist immerhin dein Fachgebiet, würdest du sagen, du hast verstanden, was diese aktuellen Entscheidungen des Bundestages, Schuldenbremse, Verfassungsänderung, Sondervermögen, so, was das für unsere Zukunft bedeutet?
Ja, ich denke schon. Doch. Also ich glaube nicht, dass man alles perfekt absehen kann natürlich, aber ich glaube in Grundzügen habe ich das Gefühl, habe ich schon einen klaren Eindruck. Ich habe auch das Gefühl, die Berichterstattung vermittelt da auch schon einen relativ klaren Eindruck im Augenblick, dass die Schuldenbremse jetzt massiv gelockert wird, aber dass damit viele Probleme noch nicht gelöst sind. Also das ist, glaube ich, schon recht klar.
Macht das eigentlich Spaß, darüber zu berichten? Oder nervt es?
Mir macht es eigentlich immer Spaß, dann, wenn ich recherchiere und ich finde Sachen raus, die ich vorher nicht gewusst habe, die wirklich für mich neu sind und wo ich dann auch nicht mehr denke, wow, das wusste ich gar nicht, das ist ja echt erstaunlich. Also ein Beispiel, bei der Schuldenbremse letzten Sommer habe ich einen größeren Artikel dazu gemacht, der sollte auch wirklich so ein bisschen tiefer reinbohren und habe dann in der Recherche festgestellt, okay, erstmal ist es gar nicht so ein deutsches Unikum, dass wir eine Schuldenbremse haben. Nach dem IWF haben irgendwie über 100 Länder mit steigender Tendenz Fiskalregeln, die also den Staat binden und eben nicht bedingungslos ermöglichen, Geld auszugeben oder Schulden aufzunehmen. Und dann habe ich in einer Studie gesehen, okay, die Investitionen, die staatlichen Investitionen in Deutschland sind vor der Schuldenbremse immer weiter gesunken von 3% des BIP auf ungefähr 2 und nach Inkrafttreten langsam aber stetig gestiegen von 2 auf 3%. Also ich finde, das sind schon so Sachen, da denke ich, oh wow, ist ja interessant. So einfach ist der Zusammenhang gar nicht. Und dann siehst du auch, wenn du dir das genauer anguckst, dass einige Experten sagen, nee, es ist gar nicht so klar, dass die Schuldenbremse der große Verhinderer ist von Investitionen, sondern da gibt es auch noch ganz andere Faktoren. Also sowas, das macht mir dann Spaß, ja, das finde ich interessant.
Wir leben ja jetzt im digitalen Zeitalter, da könnt ihr ja auch sehen, welche Leser wie gerne was lesen. Ist ist das Interesse der Leserinnen und Leser an dem Thema überhaupt groß genug, um so lange Stücke zu schreiben? Aber es ist ja immer so ein bisschen so ein Trade-off, ne?
Klar, absolut. Also ich glaube, wir haben generell die Erfahrung bei der Zeit, dass lange Stücke, auch zu komplexen Themen, dass sie nicht ungern gelesen werden. Wenn das Thema relevant ist, wenn das wirklich wichtig ist, dann haben wir dafür Leser, auf jeden Fall. Also das sieht man ganz klar, zum Teil natürlich online an den Zahlen, aber man sieht es auch an Leserbriefen und an Reaktionen und auch an online in verschiedenen Faktoren. Also wie weit wird er aufgerufen, wie weit sorgt er für Abos, wie weit wird er verschenkt, der Artikel. Es gibt ja diese verschiedensten Kennziffern, auf die man gucken kann. Also da gibt es durchaus ein Interesse auch an Aufklärung. Allerdings, ich glaube, es hängt sehr, sehr stark am Zeitpunkt. Das muss man sagen. Also die Schuldenbremse interessiert einen jetzt nicht dauernd und muss ich nicht alles dazu lesen. Aber wenn es gerade so richtig die Diskussion kulminiert, dann glaube ich, gibt es durchaus ein Interesse an Aufklärung. Mhm.
Du sagtest eben, du hast ein langes Stück geschrieben, Recherche und auch Aha-Erlebnisse gehabt. Wie machst du das? Also wie schafft man es als Journalist, so ein Thema, das so komplex ist und gleichzeitig enorm wichtig, zumindest jetzt gerade, wie schaffst du das, das so aufzubereiten, dass auch Nicht-Volkswirte das verstehen? Wo fängst du da an?
Also ich glaube, man kann solche Themen immer auch einfach darstellen und wir haben bei der Zeit Wirtschaftsredaktion eigentlich immer einen Anspruch, wirklich komplexe Fragen auf dem Niveau auch zu behandeln, auf dem auch Fachleute diskutieren. Also was sind die wirklichen Probleme bei diesem Thema? Und das dann aber so runterzubrechen, dass es aber auch Leute verstehen, die eben nicht Wirtschaft studiert haben oder tiefere Kenntnisse haben. Das ist eigentlich immer unser Anspruch. Und meine Erfahrung ist, das funktioniert dann, wenn man selber sich einmal wirklich tief reinbegeben hat, wirklich verstanden hat, worum es geht, dann aber auch noch Zeit hat, wiederum das ein bisschen für sich selber zu sortieren, zu verarbeiten, zu überlegen, okay, was ist jetzt daran wirklich das Relevante und wie kann ich diesen Punkt, der vielleicht noch ein bisschen komplexer ist, wie kann ich den einfach auf den Punkt bringen? Das braucht echt ein bisschen Zeit. Also das funktioniert schon, wenn man an so einem Thema ein bisschen länger arbeitet und vielleicht auch wirklich ein paar Tage Zeit hat, das selber im Kopf zu verarbeiten und dann an den Formulierungen zu arbeiten. Dann funktioniert das. Aber es ist ein ziemlicher Aufwand. Und es ist auch ein bisschen eine Quälerei durchaus dabei, weil man sich wirklich mit dieser Materie so intensiv beschäftigen muss und dann die Komplexität nochmal wieder vereinfachen muss. Aber das ist ja eigentlich im Journalismus eigentlich ein verbreitetes Thema. Das ist ja eigentlich unser aller tägliches Brot eigentlich normalerweise oder oft jedenfalls.
Du sagtest eben, du hättest weitestgehend verstanden, was da gerade passiert und welche Dramatik das möglicherweise auch hat. Wie ist denn das? Ist das alles angemessen, was da passiert, oder ist es das nicht?
Da kann man natürlich verschiedene Meinungen haben. Also ich glaube, was vollkommen klar ist, finde ich, ist, dass wir in dieser Sicherheitslage, in der wir sind, dass wir da tatsächlich ein Sondervermögen, also einen Sonderschuldentopf brauchen, um die Bundeswehr in kurzer Zeit wieder verteidigungsfähig zu machen. Das ist ja der Hauptgrund, warum es jetzt diese ganze irre Brachialreform jetzt gibt, dass man sagt, wir haben da echt eine richtige Notlage. Da geht es um Krieg und Frieden. Und da jetzt zu sagen, wir nehmen das aus, das ist jetzt eine Grenze, ist bei 1%, besser wäre wahrscheinlich ein höherer Prozentsatz des Haushalts, das wird schon wieder kompliziert. Das sind jetzt Feinheiten, aber dass man da sagt, da ist es auch nötig, jetzt in die Vollen zu gehen, finde ich vollkommen richtig. Und ich glaube, wenn man die Sicherheitslage so sieht, dann kann man auch nur zu dem Schluss kommen. Es sei denn, man meint, die Russen sind nicht gefährlich, alles halb so wild. Dann sieht man sicherlich anders.
Und trotzdem lese ich ständig, ja, ich spitze etwas zu, trotzdem lese ich ständig, was irgendwelche, ich sag mal, formalen Experten, also Universitätspersonal und sowas zu sagen haben. Ich erwarte aber eigentlich von meinen Journalistinnen und Journalistinnen, dass sie mir die Dinge einordnen, genauso wie du das gerade gemacht hast. Woher kommt das, dass Journalistinnen und Journalisten so selten eigene Einschätzungen veröffentlichen?
Bin ich gar nicht sicher, ob das so ist, ehrlich gesagt. Also ich habe eher den Eindruck, meine Wahrnehmung ist, es gibt eher fast einen Überschuss an Meinungen, journalistischen Meinungen bei vielen Themen und auch bei der Schuldenbremse. Es sind doch sehr schnell sehr viele mit einer Meinung dabei. Also ich bin da gar nicht so, meine Wahrnehmung ist nicht so, dass es jetzt ständig nur Experten zu hören sind und die Journalisten sich alle zurückhalten. Ich finde, es wird auch wahnsinnig viel kommentiert bei dem Thema und manchmal finde ich eher zu leichtfertig und ich finde es dann ehrlich gesagt besser, man guckt nochmal genauer hin, was Experten eigentlich genau sagen, weil es wird manchmal sehr, gerade bei dem Thema habe ich das Gefühl, also meine Wahrnehmung ist, dass da eher schnell so ein, ich will nicht sagen ideologisch, aber schon so ein bestimmter Reflex einsetzt, Schuldenbremse ist gut, Schuldenbremse ist schlecht und dann zitiere ich Leute auch auf eine sehr verkürzte Weise und stell die Sachen etwas einfach dar. Das ist eher meine Wahrnehmung. Das finde ich eher problematisch.
Das wären jetzt die Kommentare. Von denen erwarte ich ja, dass das passiert. Also darum lese ich sie ja auch oder beziehungsweise auch nicht. Aber ich hätte das gerne, eigentlich hätte ich das gerne in den Artikeln. Ich hätte gerne, weiß ich nicht, eine Präsentation in der Berichterstattung, die mir nicht einfach nur sagt, der sagt das und jetzt geht's weiter. Also, weiß ich nicht, so diese Grafiken, die ihr bei der Zeit macht und sowas, das könnte man noch viel stärker ausbauen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also da muss man auch, finde ich, auch aufpassen. Das ist das Schwierigste fast bei der ganzen Komplexität. Wenn man in so ein Thema eingestiegen ist, dann hat man natürlich irgendwann einen Punkt, wo man sagt, na, da sagt der eine das, der andere das. Wie bringe ich das jetzt zusammen? Ohne, dass es langweilig wird, weil man will nicht in der Text lesen, wo wirklich nur nebeneinander gestellt wird, die einen so, die anderen so. Das ist vollkommen klar. Das finde ich wirklich schwierig. Ich bilde mir ein, dass das bei uns eigentlich ganz gut gelingt, dass wir versuchen, das dann so zu verdichten, dass man vielleicht dann schon einerseits die Argumente an die Hand bekommt, andererseits trotzdem so eine Art Synthese angeboten wird, dass man sagt, okay, bis zu dem Punkt ist das Argument vielleicht verständlich, aber die andere Seite hat da vielleicht doch an der Stelle noch einen wichtigeren Punkt und deshalb ist das und das vielleicht am besten die beste Sicht. Aber ich finde auch, man muss den Lesern auch zumuten und auch überlassen, dass sie ein bisschen sich dann auch ihre Meinung bilden selber. Also nicht ihnen das vorkauen. Also es gibt bei uns den Spruch vom betreuten Lesen. Das wollen wir immer vermeiden, dass wir dem Leser praktisch bei jedem Gedanken, bei jedem Zitat, bei jedem Argument immer gleich noch so eine Deutung mitgeben. Nach dem Motto, dass aber nicht selber sich ein Bild von machen kann. Also das ist wirklich eine Gratwanderung, nicht alles nur hinzustellen, mehr oder weniger unsortiert, sondern schon ein bisschen zu strukturieren, dass vielleicht auch so eine Tendenz irgendwie deutlich wird, aber dem Leser noch den Freiraum zu geben, dass er sich ein eigenes Bild sagt und das finde ich jetzt überzeugender oder das. Das finde ich schon auch wichtig.
Das ist jetzt nicht unbedingt auf die Zeit bezogen, weil die lese ich genau einmal in der Woche, weil es eine Wochenzeitung ist, aber alle andere Mediennutzung, die ich mache, es scheint mir so, als gäbe es viel mehr Berichterstattung als gäbe es viel mehr Berichterstattung über den politischen Streit über die Schuldenbremse und das alles, als über die eigentlichen Inhalte und über die eigentlichen Folgen. Also gibt es ja auch immer diesen Vorwurf des Horse Race Journalism. Ne? Wer liegt gerade vorne im Wettrennen? Woher kommt das? Ist das meine selektive Wahrnehmung oder ist das tatsächlich ein, sagen wir, ein Medienphänomen, was ich da nur beschreibe?
Ich finde die Wahrnehmung, ich kann die teilen. Ich würde zwar nicht ganz so generell sagen, aber ich finde schon, dass es das gibt. Ich würde Horse Race Journalism, den Begriff kannte ich gar nicht. Ich sehe das eher immer mit diesem Politikbegriff. Es klingt ein bisschen kompliziert, aber in der Politikwissenschaft unterscheidet man drei verschiedene Dimensionen von Politik. Und eine Dimension ist Politics, das ist der politische Streit. Eine andere Dimension ist die Politikinhalte, Policy. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass viel gerade natürlich im Hauptstadtjournalismus, aber ist auch vielleicht zwangsläufig so, da dreht sich viel immer um Politics, um diesen politischen Streit, und das ist der absolute Kern von allen möglichen Artikeln. Ist ja auch wichtig und interessant, und in der Hauptstadt ist es logisch, dass sich da ganz viel darum dreht. Aber ich finde es auch super wichtig, diese Inhalte mehr zu machen, und ich glaube, dass die Leserinnen und Leser auch ein Interesse daran haben. Ich glaube, dass dieses Interesse, wer gegen wen, wer setzt sich durch oder wer will, aus welchen taktischen Gründen was, das war ja früher mal war das ja ein Riesenthema, das waren Titelgeschichten rauf und runter immer. Aber ich glaube, das erschöpft sich auch so ein bisschen. Ich meine, klar, wenn eine Regierung total auseinanderbricht, dann ist das eine Lage, dann will man das schon wissen. Aber es gibt auch ein Interesse für die Inhalte. Und warum die Inhalte vielleicht ein bisschen zu kurz kommen manchmal, liegt vielleicht ein bisschen daran, dass man da wirklich sehr intensiv dran arbeiten muss, um sich das zu erarbeiten. Während die Streitsachen, die kriegt man sehr schnell. Politiker, den kannst du anrufen und dann sagt er dir halt, warum seine Fraktion oder dieser Flügel jetzt dies oder jenes will und warum die anderen das alles ganz falsch machen. Da ist ja den Streit, den kriegst du, kann ich ganz schnell zusammen recherchiert. Vielleicht ist das ein Grund, aber ich mutmaße da an der Stelle ein bisschen.
Das würde bedeuten, dass das Thema oder vielleicht sogar die Themen, die so diskutiert werden in unserer Gegenwart, dass die zu groß sind, um sie im normalen Tagesgeschäft angemessen abzubilden?
Also ich bin ein bisschen vorsichtig, weil ich meine, große Themen hat man ja immer schon gehabt und gibt es immer. Andererseits habe ich manchmal schon das Gefühl, die Welt wird immer komplexer. Es ist schon so, da ist schon was dran. Die Welt wird komplexer und die Art des Medienkonsums wird eher auf das Schnelle und Kurze. Das ist, glaube ich, schon eine Tendenz. Weil wir haben ja schon natürlich bei uns auch Leser, die auch lange und komplizierte Erklärtexte haben wollen. Aber gerade im Online-Journalismus ist oft der Zeitdruck nochmal höher für den Journalisten. Und die Leser wollten auch vielleicht zeitnäher dann immer schnell den Artikel haben. Da ist tatsächlich eine Gefahr, glaube ich. Das ist schon so, dass komplexe Fragen dann nicht mehr so adäquat behandelt werden können. Oder es ist Gefahr zumindest besteht, ja.
Damit stürbe dann aber auch die Kontrollfunktion der Medien, die vierte Gewalt.
Ja, wenn es ganz schwarz-weiß so ist, dann stürbe sie, ja. Ich weiß nicht, ob es ganz so dramatisch ist, aber ich glaube, das Beste ist wahrscheinlich, wenn man als Medium, und ich glaube, ja, bei der Zeit versuchen wir das, wenn man versucht, praktisch beides zu bedienen. Also die schnelle Nachricht, die schnelle Einordnung, die notgedrungen vielleicht nicht ganz so in die Tiefe gehen kann bei der Behandlung des Themas wie ein lange recherchierter Artikel, aber eben auch, das muss man eben auch anbieten, die länger recherchierte Geschichte, die das komplexe Thema wirklich durchdringt und dann wiederum verständlich zugänglich macht. Das muss man beides liefern, beides können. Und ich glaube auch, dass die Leserinnen und Leser durchaus beides auch schätzen.
Du sagtest eben Hauptstadtjournalismus. Du hast ja so ein bisschen ein Problem. Du bist Wirtschaftsjournalist und dann gibt's da noch die Hauptstadtjournalisten. Also die, ne, politischen Journalisten und die Wirtschaftsjournalisten. Ja. Und jetzt setzt sich Kolja Rutschow hin und sagt, Schuldenbremse ist Mist. Die Hauptstadtjournalisten, also die politischen, sagen aber, nee, das ist gar nicht so verkehrt. Wer hat da eigentlich das letzte Wort?
Das ist das Schöne bei der Zeit, dass es da keinen gibt, der das letzte Wort hat. Das finde ich gut. Deswegen arbeite ich auch wirklich gern bei der Zeit, weil es gibt da keine Hauslinie und wir haben ja eigentlich eine Tradition von einer gewissen Meinungspluralität. Und das wird auch gelebt. Also deswegen, ich glaube eher, dass die Sichtweise eher umgekehrt oft ist, witzigerweise übrigens, dass eher Kollegen im Hauptstadtbüro vielleicht eher sagen, die Schuldenbremse ist großer Mist und Kolja Rutschow im Wirtschaftsressort eher sagt, ja, die hat ein paar Schwächen, da muss man auch was ändern. Aber so völlig absurd und abwegig ist sie jetzt auch nicht. Ja, das ist eher die Gefechtslage bei uns. Aber wie gesagt, es gibt eine Meinungspluralität und da kann diese Woche der eine Artikel stehen und nächste Woche oder übernächst ein anderer. Und unsere Leser sind das gewohnt, können damit leben. Und also jetzt meine Wahrnehmung, das ist die Zeittradition. Ich glaube, es wäre schlimm, wenn wir sagen würden, nee, da muss irgendwie einer das bestimmen und dann wird nur noch in eine Richtung geschrieben. Das könnte es nicht sein.
Jetzt reden wir über die Schuldenbremse. Also ist Schuldenbremse eigentlich ein angemessener Begriff für diese Konstruktion im Grundgesetz? So ein bisschen wie Sondervermögen. Klingt auch so, als käme irgendwo Geld her. Tatsächlich sind es Schulden. Ne?
Also Sondervermögen finde ich furchtbar. Furchtbar. Ganz schlimm. Ich finde das auch, als in jedem Artikel, den man das erwähnt, muss man auch immer zuschreiben, dass es natürlich genau das Gegenteil ist. Das ist leider wohl im Haushaltsrecht irgendwie verankert, dass das so heißen muss. Aber es ist natürlich ein Schuldentopf. Es sind Sonderschulden. Nichts anderes. Nicht Sondervermögen, Sonderschulden. Die Schuldenbremse, ich finde den Begriff eigentlich ganz okay. Also ich finde, den versteht jeder sofort. Ist ein Versuch irgendwie, die Verschuldung einzuhegen, zu bremsen.
Man könnte es aber auch Investitionsbremse nennen.
Nee, aber das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das finde ich ja interessant. Warum? Also ich glaube, das Problem, dass die Politik zu wenig investiert, also ich habe es ja vorhin ein paar Zahlen zitiert, das liegt nicht nur an der Schuldenbremse, sondern das liegt auch daran, dass Investitionen immer das Problem haben, der Nutzen, den sie stiften, der verteilt sich über einen ewig langen Zeitraum. Der ist nicht sofort 100% jetzt spürbar. Und die Kosten dagegen, die habe ich halt hier im Jetzt. Und da ist natürlich eine Kreditfinanzierung eine sinnvolle Sache bei Investitionen, vollkommen klar. Aber wir hatten eben auch vor der Schuldenbremse die Tendenz, die Investitionen immer weiter zurückzufahren, weil es eben andere Bedürfnisse gibt, Renten, Sozialleistungen, die sofort 100% bei den Leuten ankommen. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. Deswegen gibt es ja auch schon seit langem die Forderung, gab es ja auch schon vor dieser jetzigen krassen Reform, gab es ja die Forderung, nehmt doch Investitionen bei der Schuldenbremse aus, damit die besonders begünstigt werden. Aber auch da ist nicht ganz einfach. Wenn die Politik das nicht will, wenn Konsumausgaben wichtiger sind, finden die Politik auch immer irgendwelche Tricks, auch an der Schuldenbremse vorbei, die Schwerpunkte anders zu legen. Und das ist auch die Gefahr, die jetzt kommt. Wir müssen sehen, was dann wirklich in die Infrastruktur geht oder in zusätzliche Rüstungsausgaben und was dann doch wieder bei anderen Sachen, was wieder genutzt wird, andere Sachen zu finanzieren. Da hilft die Schuldenbremse auch nur begrenzt.
Ich weiß noch, als vor 15 Jahren die Schuldenbremse eingeführt wurde, habe ich gedacht, ist das so eine gute Idee? Und in meiner Erinnerung gab es praktisch nichts darüber zu lesen damals, außer, ja, die haben das jetzt gemacht und das wird jetzt Schuldenbremsen. Erinnerst du dich an die Zeit damals?
Also ich muss zugeben, dass ich mich nicht mehr jetzt aktiv erinnere, aber ich habe jetzt vor unserer Aufnahme, habe ich mir das tatsächlich nochmal angeguckt. Das wollte ich mir jetzt auch nochmal anschauen. Im Archiv, genau. Und das ist schon interessant. Es gibt ja zwei Phasen, 2009, als es beschlossen wurde und dann ist es in Kraft getreten, ich glaube 2014. Und da findet man schon eine Menge Artikel, in denen die Schuldenbremse vorkommt und in denen das auch so ein bisschen diskutiert wird. Da wurde schon einiges berichtet, aber es wurde interessanterweise eigentlich fast immer nur berichtet, das wird aber jetzt schwierig für die jetzige Bundesregierung, weil die muss jetzt anfangen, schon mal Ausgaben umzuschichten und das wird aber schwierig, mal gucken, ob die das machen, die werden das umgehen, die versuchen das schon wieder zu lockern. Es wurde in den Artikeln, die ich gesehen habe, ich habe es nur in der Zeit geguckt.
Politics.
Ja, viel Politics, aber ich meine, es wurde nicht grundsätzlich die Frage gestellt, ist das eigentlich wirklich eine sinnvolle Veranstaltung? Das habe ich jetzt nicht so intensiv gefunden, wie wir es danach, in den Jahren danach diskutiert haben. Sondern das war wirklich sehr stark eher so, keine Ahnung, ist das praktikabel? Es gab ein paar einzelne Wortmeldungen, habe ich gesehen schon. Also es gab ein paar einzelne von Kollegen aus dem Wissen, die gesagt haben, fürs Bildungssystem ist das ein Problem. Die Länder haben kein Geld und die Schulen werden darunter leiden immerhin. Also das gab schon ein paar, die das auch so ein bisschen intensiver inhaltlich angeguckt haben. Aber ansonsten, ja, war das schon sehr stark vom Zeitgeist geprägt und hat das nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Die Wahrnehmung damals war schon, wir nehmen gerade massiv Schulden auf, es war nach der Finanzkrise, massiv, und wir haben da vorher auch schon über die Jahrzehnte eine immer weiter steigende Verschuldung gehabt. Also wenn wir jetzt nochmal so ein Riesenschuldenpaket aufnehmen, als Ausgleich praktisch, hat man gesagt, dann müssen wir aber auch gleichzeitig eine Bremse installieren, die das nicht ins Endlose weiter vortreibt, sondern die ist irgendwo begrenzt. Das war ja der Deal, wie diese Schuldenbremse zustande gekommen ist. Und da gab es also nicht so viel kritische Artikel bei uns, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, tatsächlich. Ja, ist so.
Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass Dullin, also Sebastian Dullin, der Volkswirt, damals irgendwie gesagt hat, kein ökonomischer Sachverstand oder so. Das ist aber auch das Härteste, was ich da gehört hatte. Man hätte es ja wissen oder zumindest ahnen oder irgendwie prognostizieren oder sonst was können. Ist der Zeitgeist, an den der Journalismus ja immer wieder ankoppelt, ist der das eigentliche Problem? Also man hätte es genauso schreiben können, wie man es heute schreibt eigentlich.
Naja, es gibt ja auch heute noch immer noch einen Streit darum. Es ist auch heute nicht schwarz-weiß nach dem Motto, Schuldenbremse ist komplett bekloppt. Klar ist Zeitgeist, ich glaube Zeitgeist, man kann sich natürlich nie ganz frei machen von Zeitgeist. Ich glaube, das kann niemand. Man ist im Denken irgendwo wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen im bestimmten Denken gefangen. Ich meine, im Verlauf der Corona-Pandemie gab es auch bestimmte Strömungen. Ich glaube, was problematisch ist, ist tatsächlich schon, und das ist auch ein Thema, was wir bei der Zeit schon immer wieder diskutiert haben. Corona ist, glaube ich, ein Beispiel auch dafür. Oder auch die Flüchtlingskrise damals, 2015. Es ist ein Problem, wenn tatsächlich alle in eine Richtung laufen und so ganz andere Stimmen, die es ja in der Regel schon auch gibt, wenn die gar nicht mehr zu Gehör kommen oder wenn die als komisch dargestellt werden.
Der Herdentrieb.
Ja, ja. Und das ist schon ein Problem. Und das haben wir auch in durchaus immer wieder mal diskutiert. Sind wir manchmal zu sehr in eine Richtung gelaufen, mehr oder weniger geschlossen, haben wir, und zwar manchmal auch, das ist natürlich besonders bedenklich, wenn man das Gefühl hat, die Medien laufen sehr stark in eine Richtung und in der Bevölkerung gibt es viel mehr Stimmen, die in eine andere Richtung gehen, die aber nicht mehr so richtig zu Wort kommen. Das ist natürlich besonders problematisch und das gab es schon, glaube ich, zum Teil auch.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Herdentrieb einzudämmen, bevor er passiert? Weil man kann natürlich, kann man hingehen und sagen, jetzt, weil du auf Corona dich beziehst, wir interviewen jetzt einfach jeden Schwurbler, der irgendwann mal Medizin studiert hat. Aber das führt halt zu nichts. Also das führt ja nur noch zu noch größerer Verwirrung. Habt ihr da irgendwelche Werkzeuge, wie ihr, weiß nicht, so ein Herdentrieb-Kontrolletti, der dann immer einmal rumgeht und sagt, nee, so nicht, Freunde? So wie früher der Setzer bei der Taz.
Ja, ja, ja. Schöne Idee. Nee, ist es tatsächlich eher so ein, ich glaube, so ein Sensibilisieren, was glaube ich, solche Diskussionen manchmal ermöglichen. Also wenn man in der Diskussion, in der Konferenz, in der großen Konferenz, in verschiedenen Runden mal drüber reflektiert, dann vielleicht ist man beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger. Aber dass wir jetzt irgendwie einen Beauftragten hätten, der sagt irgendwie, ich bin jetzt immer derjenige für den anderen Blick und achte drauf, dass auch ein anderer Blick zu Wort kommt. Da gibt es keinen Beauftragten oder irgend so einen Mechanismus. Das haben wir nicht, nein.
Es gibt ja auch diese Idee des konstruktiven Journalismus, der zeigt dann halt, wie lösen andere Länder Probleme, die wir möglicherweise auch haben. Welche Alternativen gibt es zur aktuellen Entscheidung? Da hinten in Land X gibt es Best Practice. Könnte sowas dabei helfen, solche großen Themen angemessen abzubilden, auch in ihrer Vielfalt, in ihrem Facettenreichtum?
Also was auf jeden Fall gut ist, absolut richtiger Punkt, was auf jeden Fall gut ist, ist, wenn man bei so einem Großthema, also sagen wir mal so, es kann sinnvoll sein, mal einen Artikel zu machen, der versucht, das ganze Thema so insgesamt abzuhandeln, ja. Aber das ist oft, also das ist auch nötig manchmal, aber sehr, sehr sinnvoll ist, auch gerade bei so Themen, die über lange Zeit ja auch relevant sind, dass man sich immer wieder mal einen Aspekt raussucht. Eben tatsächlich guckt, was sind Best Practices in anderen Ländern? Was ist meinetwegen nur mit einem bestimmten Teil von, meinetwegen nur der Frage Investitionen in Deutschland? Sind die gestiegen, gesunken? Wer investiert eigentlich? Übrigens interessante Info auch. 90% der Investitionen sind ja private Investitionen, kommen von den Firmen. Nur 10% sind vom Staat. Also, und wir haben leider wirklich ein ganz brutales Problem mit einem Rückgang der Investitionen in Deutschland. Die letzten 3 Jahre, dieser Stillstand, ist wegen geringer Investitionen. Das sind aber vor allem private Investitionen, die fehlen. Also, das ist nicht ganz unwichtig, das auch sich auch mal wieder vor Augen zu halten. Der Staat ist durchaus ein wichtiger Player, aber wenn wir die Privaten nicht dazu bekommen, zu investieren, dann nützt das auch wenig. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, bei so einem komplexen Thema sich dann einen Schneise zu nehmen und einen Aspekt zu nehmen, den konsequent auszuleuchten. Da findet man erstens interessante Sachen oft. Das ist für den Leser spannend und lehrreich und ist es leichter zu fassen und erschließt einem das Thema auch leichter, als wenn man immer gleich versucht, den ganz großen Bogen zu machen.
Aber da kriege ich natürlich dann wieder ein Problem. Also ich habe jetzt so ein wirtschaftspolitisches Ding, Schuldenbremse und so weiter. Ich habe unsere journalistischen Werkzeuge, die wir seit 100 Jahren oder noch länger benutzen. So wie du es beschreibst, mal ein Thema rauspicken, also einen großen Artikel, dann vielleicht mal ein Thema rauspicken, das intensiver beleuchten. Das unterstellt natürlich, dass ich jede Woche mir die Zeit kaufe und die Zeit lese, damit ich das alles auch mitbekomme. Was ein Phänomen ist, das ich auch aus dem Hörfunk zum Beispiel kenne, wo du morgens im Deutschlandfunk denkst, was war das denn für ein Interview? Und abends kommt ein Hintergrund zum Thema, der das alles wunderbar aufklärt, aber niemand, der morgens zugehört hat, hört abends notwendigerweise diesen Hintergrund. Sind wir überhaupt in der Lage, mit den Werkzeugen, die wir so kennen, das politische, insbesondere wirtschaftspolitische Geschehen angemessen abzubilden?
Ja, eine schwierige Frage. Also ich glaube schon, ich glaube nicht, dass, also mein Punkt ist nicht, dass man jetzt sagt, man muss dann alle diese Artikel gelesen haben, um es zu verstehen, sondern ich glaube, dass ein einzelner Artikel, nehmen wir ein Beispiel, jetzt mal die Schuldenbremse nochmal. Mhm. Nehmen wir mal als Beispiel, ich schaue mir an, wie ist mit der Schuldenbremse in der Schweiz. Ja, einfach nur mal als Beispiel, die haben eine Schuldenbremse, ist mit einer Volksabstimmung eingeführt worden, die Leute wollten das, ist durchaus auch mal wieder mal umstritten, aber die ist in gewisser Weise sogar rigider als die deutsche, in mancher Hinsicht auch wieder, ist ein bisschen anders konstruiert. Die Verschuldung ist, glaube ich, in der Schweiz niedriger als in Deutschland. Nochmal deutlich niedriger, ja. Und an Investitionen mangelt es, glaube ich, in der Schweiz jetzt nicht. Ist nicht alles in Trümmern. Und in so einer Geschichte, wo man sich mir nur anguckt, okay, wie funktioniert die Schweizer Schuldenbremse? Und wie zufrieden sind die damit? Ich glaube, so eine Geschichte, die steht für sich. Und man kann ja ein paar Bezüge herstellen. Man kann ja sagen, ja, warum funktioniert das trotzdem mit den Investitionen? Und in Deutschland gibt es doch die Debatte, wie passt denn das zusammen? Aber trotzdem immer mit Bezug auf die Schweizer Erfahrung. So eine Geschichte steht für sich, die funktioniert für sich, gibt mir ein paar Einblicke, lässt mich lernen, okay, ist vielleicht doch nicht ganz so schlicht der Zusammenhang mit Investitionen und Schuldenbremse. Schuldenbremse ist schlecht, Investitionen werden gebremst. Ich glaube, so eine Geschichte, die steht für sich. Und bei dem Thema wie der Schuldenbremse, das über Jahre uns beschäftigt, was halt dauernd hochkommt, immer wieder, da kann man eben immer wieder mal solche Zugänge nehmen, nimmt man mal wieder einen anderen Zugang und Leserinnen, Leser, die nehmen damit was mit, ohne dass sie jetzt alle Artikel dazu gelesen haben müssen, glaube ich. Ich glaube, das kann man machen.
Kolja Rutscho, vielen Dank.
Bitte sehr, bitte sehr.
Dieser Podcast und ganz über Medien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich, dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de. Und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.